Kolosser 4, die Verse 7 bis 18. Hier sagt der Apostel Paulus: Was mich betrifft, wird euch alles Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, damit ihr erfahret, wie es bei uns stehe, und dass er eure Herzen tröste, samt Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der eurigen ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht Christi, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr vollkommen und völlig gewiss bestehen möget in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er viel Mühe gibt um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßet die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorget dafür, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werde und dass ihr auch den aus Laodicea leset. Und saget dem Archippus: Siehe auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllest. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Gedenket meiner Bande. Die Gnade sei mit euch. Das Thema unserer heutigen Predigt heißt: Mitarbeiter im Werk des Herrn. Mitarbeiter im Werk des Herrn. Charles Hutton Spurgeon, von dem kann man immer wunderbare Beispiele hervorbringen, der erwähnt in einer seiner vielen Verkündigungen, nach dem Vormittagsgottesdienst, also nach der Vormittagspredigt, durfte ich heute einen guten Missionar Gottes aus Westafrika begrüßen. Toll, wenn man Leute aus einem anderen Kontinent begrüßen kann. Und er sagt, der 13 Jahre das selbst gewesen war. 13 Jahre in Afrika, in der Mission. Und Spurgeon sagt, ich glaube, man rechnet in jenem fieberreichen Lande durchschnittlich 4 Jahre auf das tätige Leben eines Missionars. Das heißt, im Durchschnitt konnte 4 Jahre ein Missionar damals überleben, 18. Jahrhundert. Dieser liebe Mann hatte während der Zeit seiner Wirksamkeit das selbst 12 seiner Mitarbeiter begraben müssen. In 12 Jahren hatte er kaum das Gesicht eines weißen Menschen gesehen. Und er ist jetzt im Begriff, wieder nach Afrika zurückzugehen, um vielleicht noch ein wenig zu leben und zu wirken, aber in Wirklichkeit erwartet er bald zu sterben. Und Spurgeon sagt, als ich ihm die Hand drückte, sagte er: Nun, es mögen viele von uns sterben. Es mag sein, dass Hunderte von uns sterben sollen. Aber endlich wird Christus doch siegen. Afrika wird den Herrn Jesus erkennen und fürchten. Und was tut es? Was auch aus uns, aus unserem Namen, aus unserem Beruf, aus unserer Gesundheit oder aus unserem Leben wird, wenn nur Jesus endlich siegt. Und Spurgeon sagt, welch heldenmütigen Worte, welch ein Missionsgeist. Das kann man nur unterstreichen. So ist es. Alles für Jesus. Alles oder nichts, das ist immer wieder die Frage. Nun, wir wissen, Jesus Christus muss nicht erst noch siegen. Jesus Christus hat gesiegt. Er hat den Sieg am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Wenn dieser Missionar hier von Siegen spricht, dann meint er, dass Afrika eines Tages mit dem Evangelium erreicht wird. Wir schauen heute über 200 Jahre zurück, vielleicht auch 250 Jahre oder so. Wir können sagen, Afrika wurde in großen Teilen mit dem Evangelium erreicht, jawohl. Schon vor etlichen Jahren wurde bekannt, dass zum Beispiel in Kenia die Zahl der wiedergeborenen Christen wahrscheinlich 20-fach so hoch ist wie in Deutschland. Und heute ist eher das Gegenteil. Es gehen nicht mehr viele deutsche Missionare nach Kenia, sondern es kommen viel mehr Missionare von dort hier herüber. Viele Gemeinden haben schwarze Pastoren oder schwarze Missionare. Heute ist es eher andersherum, dass von dort Missionare nach Deutschland und auch in andere Länder Europas kommen. Aus Afrika kommt heute vielfach das Evangelium. Und so könnte man jetzt die Frage stellen, hat es sich denn gelohnt, dass im 18. Jahrhundert so viele Missionare dorthin gegangen sind und maximal vier Jahre dort leben konnten und dann auch bald gestorben sind? Die Antwort können wir sagen, ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Wir würden sagen, es hat sich gelohnt, weil viele Menschen mit dem Evangelium erreicht worden sind. Doch an dieser Stelle müssen wir natürlich auch betonen, es hätte sich auch gelohnt, wenn dort niemand zum Glauben gekommen wäre. Es hätte sich trotzdem gelohnt, dass viele Missionare hingegangen wären und nur vier Jahre dort wirken hätten können und dort ihr Leben gelassen haben. Denn zunächst ist nur eines wichtig, dass alle Völker das Evangelium hören. Wie sie sich entscheiden, das wissen wir nicht. Wir hoffen, dass viele zum Glauben kommen. Es kommen ja auch überall Leute zum Glauben. Aber es muss der Auftrag ausgeführt werden. Allen Völkern muss das Evangelium gepredigt werden. Bis ans Ende der Erde. Das ist der Missionsbefehl. Und auch wir dürfen uns heute freuen, wenn wir von unserem großen Herrn und Heiland beauftragt werden, hier und dort etwas für ihn zu tun. Wenn wir von ihm her beauftragt werden, seine Mitarbeiter in irgendeiner Weise für seine Sache zu sein. Ob das hier in der Gemeinde ist, oder ob der Herr dich vielleicht tatsächlich mehr in Mission gebrauchen will, oder womöglich noch irgendwann in fernen Ländern, das wissen wir alles nicht. Oder bei deinen Nachbarn. Jeder weiß so ungefähr oder hat eine Ahnung davon, was Gott von einem haben will und was sein Ruf ist. Und wenn man das nicht weiß, sollte man den Herrn immer wieder auch mal fragen: Herr, was willst du denn? Öffne mir die Augen, dass ich erkenne, was jetzt wieder dran ist. Und dabei ist es gar nicht so sehr entscheidend, wie lange man ihm dienen kann, wie viele Jahre das waren. Das ist nicht gesagt, dass einer, der dem Herrn 30, 40 Jahre dient, dass der mehr bekommt an Lohn, als einer, der nach drei Jahren sein Leben lässt. Denkt an unseren großen Herrn und Heiland, an Jesus Christus. Wie lange hat er im öffentlichen Dienst gewirkt? In der Öffentlichkeit, sagen wir mal so, 3 Jahre. 30 Jahre. Aufgewachsen, im Beruf gelebt, natürlich auch in der Religion daheim gewesen, auch die jüdischen Menschen gelehrt. Aber öffentliches Wirken, 3 Jahre. Und das endet am Kreuz. Ich denke mir, was für eine Mission, die ist ja kläglich gescheitert. Das hat bestimmt nichts gebracht, oder? Aber wir wissen es besser. Es hat viel gebracht, bis zu uns heute hat es das Heil gebracht. Wir können unseren Herrn nur rühmen und preisen. Also es ist nicht unbedingt entscheidend, wie lange man dem Herrn dienen kann, sondern ob man ihm dient und ob man den Dienst auch tut, ob man ihn treu tut, den er einem gegeben hat. Ja, es kommt darauf an, ob man sich dem Herrn als ein treuer Diener und als ein Mitarbeiter ihm zur Verfügung stellt. Nun, wenn wir in unseren heutigen Text hineinschauen, dann sind wir darüber erstaunt, was wir hier für eine Mitarbeiterschaft finden, die der Apostel Paulus hier erwähnt. Deswegen auch heute Mitarbeiter im Werk des Herrn. Das ist unsere Überschrift, Mitarbeiter im Werk des Herrn. Wir wissen es, der Apostel Paulus saß zu der Zeit im Gefängnis in Rom und als er diesen Brief an die Gemeinde zu Kolossä geschrieben hat, beziehungsweise von einem seiner Mitarbeiter schreiben ließ. Und zunächst könnte man auf den Gedanken kommen, dass Paulus dort so ganz einsam und verlassen im Gefängnis saß, so irgendwo in einem Verlies, in einer Zelle. Doch so war es anscheinend nicht ganz. Natürlich war er unter Bewachung. Aber irgendwie hat er doch noch Freiraum bekommen von den Römern, dass seine Mitarbeiter zu ihm Zugang haben konnten. Und dass er mit ihnen auch Gespräche haben konnte. Und dass er sogar unter Bewachung ein Stück weit, wenigstens ein Stück weit, die Missionsarbeit weiter betreiben konnte. Er durfte nicht raus, aber konnte seine Mitarbeiter beauftragen. Und um die Mitarbeiter, da kam es jetzt drauf an. Es kam zwar auch um Paulus drauf an, er musste ja schließlich die Dinge koordinieren, aber wenn die Mitarbeiter nicht gewesen wären, da hätte er nicht mehr viel ausrichten können. Und da sehen wir die hohe Bedeutung von Mitarbeitern. Wir sind erstaunt, wie viele Mitarbeiter der Apostel Paulus hier am Ende des Briefes aus der Gefangenschaft kennt und auch grüßt. Aus dem Römerbrief, da wird uns noch viel mehr aufgezeigt. Aber da zählt er auch einzelne Gläubige auf, die jetzt nicht unbedingt so direkt in der Mitarbeit stehen. Natürlich hätte man auch damals sagen können, was will denn dieser kleine Paulus? Jetzt hat er eine Zeit lang gewirkt und jetzt sitzt er im Gefängnis. Das ist ja tolle Missionsarbeit, oder? Kann der überhaupt etwas erreichen, dieser kleine Paulus? Heute wissen wir, dieser kleine Paulus, der hat Großes erreicht. Und es war kein kleiner Paulus, es war ein großer Paulus, ein ganz großer Apostel. Das Evangelium ist durch ihn in ganz Kleinasien bekannt worden. Und auch durch das, dass er in die Gefangenschaft nach Rom kam, wurde es auch durch ihn in Italien bekannt. Man kann sagen, es hat sich durch ihn im ganzen damaligen römischen Reich ausgebreitet. Und es wurde später bis ins dritte Jahrhundert vor den Kaiser Konstantin gebracht, bis dann eben das Christentum zur Staatsreligion ausgerufen wurde. Das war nicht unbedingt eine gute Sache. Aber es war eine Auswirkung von der Missionsarbeit des Apostels Paulus. Und auch wir haben bis heute den Segen, denken wir daran, können wir im Himmel dem Apostel Paulus danken für seine Missionsarbeit. Wir haben heute Teil daran, die wir Heiden waren. Wir haben jetzt Teil am ewigen Heil, am Evangelium, das Paulus den Heiden verkündigt hat. Welch ein Segen und welch ein Segen seiner Mitarbeiter. Paulus sah auch sein eigenes Leben und er sah, mir reicht die Zeit hinten und vorne nicht. Er sah die große, weite Welt und sah sein begrenztes Leben und er hat wirklich viel erreicht. Manchmal denkt man, der Apostel Paulus, er war wirklich ein Übermensch. Aber Paulus sah auch sein eigenes Leben und wusste, unsere Zeit, auch seine Zeit, die ist auf dieser Erde so begrenzt. Die geht so schnell vorbei. Und in diesem Wissen hat er ja auch in Kolosser 4, Vers 5 und 6 noch drei Anweisungen weitergegeben. Drei besondere Anweisungen, mit denen wir uns in der letzten Predigt befasst haben. Die möchte ich uns nochmal kurz in Erinnerung rufen. Und zwar sagt er hier in Vers 5, wandelt in Weisheit. Wandelt in Weisheit gegen die, welche außerhalb der Gemeinde sind. Man kann nicht immer irgendwas machen und die Leute um einen herum egal sein. Es gibt Zeiten, wo man einfach Vorbild sein kann für die Leute, wo man Chancen hat, ihnen das Evangelium zu bringen, wo man aber auch überhaupt als Christ Frucht schaffen kann, wo man entsprechend leben kann. Wandelt in Weisheit, weil kein Tag kommt mehr zurück. Verhalte dich weise. Verhalte dich so, möchte auch Paulus sagen, wie es dem Wort Gottes entspricht, wie es dem Evangelium würdig ist. Er sagt auch in diesem Brief, wandelt würdig des Evangeliums, das dürfen wir nicht vergessen. Sei aber auch weise, um die Menschen, dein Umfeld mit dem Evangelium zu erreichen. Und weiter sagt er hier, kaufet die Zeit aus. Lebe also jeden Tag so, dass es für den Herrn Jesus Sinn macht zu leben. Dass es für den Herrn Jesus Ehre bereitet. Kaufe dafür die Zeit aus. Die Zeit ist kostbar und wertvoll. Anfangs, wo ich zum Glauben gekommen bin, da hat mal jemand zu mir gesagt, weißt du, für uns Christen, da ist wirklich die Zeit das Kostbarste, das wir haben können. Ich habe damals gedacht, ja, das Leben ist so lang. Und so ist doch die Zeit jetzt auch nicht so überkostbar. Aber heute muss ich sagen, es gibt eigentlich nichts Kostbares, was man hier hat auf Erden, als die Zeit. Und die kann man nicht kaufen, die kann einem niemand schenken. Nur Gott kann uns die richtigen Zeitspannen geben und die Einteilung, dass wir haushalterisch damit umgehen. Aber unsere Zeit ist begrenzt. Und das Wort Gottes sagt, kaufe die Zeit aus. Das heißt nicht, dass du jeden Tag herumrennen sollst und immer in Aktivität sein sollst. Nein, das meint Paulus in keinem Fall. Natürlich sollen wir auch was tun. Aber lebe für Gott, wandle in Weisheit und kaufe hierin die Zeit aus. tue das Bestmögliche. Und das kann einfach auch nur einmal eine Stunde oder zwei Stunden Gebet sein. Das ist auch Zeit auskaufen. Nütze die Gelegenheit, aber auch wo es Chancen gibt, auch da soll man die Zeit auskaufen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Es braucht Weisheit und es braucht Gnade, um die Zeit auszukaufen. Denn die Zeit ist begrenzt, die Zeit läuft ab. Als drittes sagt Paulus, dass unsere Rede alle Zeit anmütig sein soll. Neue Übersetzung sagt, in Gnade sein soll, in Gnade mit Salz gewürzt sein soll. Und wir haben das letzte Mal uns vor Augen gehalten, Salz gibt einem Fadenessen Geschmack. Da ist was dran, was schmeckt und das gibt Würze. Und Salz wirkt aber auch der Fäulnis entgegen. Wir haben auch das gesehen, dass Salz auch konservierend wirkt. Und wir haben heute die Möglichkeit, der Fäulnis in dieser Welt mit unseren Worten, mit unserem Verhalten entgegenzuwirken. Dass wir nicht im Gleichlauf mit der Welt schwimmen und uns genauso verhalten und genauso ins Loch reden wie die auch, das wäre nicht gut. Denn wir müssen lernen, dass wir uns als Christen auch in den Gesprächen so verhalten, wie es unser Herr haben will. Unser Herr hört immer mit. Und da müssen wir uns auch vor unserem Herrn fürchten, was wir alles sagen oder nicht sagen. Ob wir die gleichen Ausdrücke und Redensarten verwenden wie die Menschen, welche Christus nicht kennen. Ja, kann ich genauso schimpfen, kann ich genauso drauf losgehen, kann ich genauso derb daherreden. Das ist nicht im Sinne Gottes. Oder ins gleiche Loch jammern wie die anderen, das haben wir auch angesehen das letzte Mal. Oder ob wir womöglich die gleichen Schimpfworte verwenden. Das wäre drastisch. Liebe Freunde, Geschwister, solch ein Verhalten, das wäre tragisch. Und es wäre keine Rede mit Salz gewürzt. Sondern da wird das Salz fade und es verdirbt. Und der Jesus sagt, man kann nichts mit solch einem Salz anfangen, außer dass man es hinauswirft, dass es die Leute zertreten. Aber das möchten wir nicht, dass der Herr so mit uns umgeht. Da müssen wir weise sein und darauf achten, was wir sagen und was wir reden. Und Salz bei uns haben. Ob das im persönlichen, familiären Bereich ist oder ob es draußen ist unter den Menschen, hab Salz bei dir. Damit wir nicht Gott ins Angesicht beleidigen oder genau das daherreden, was seiner Heiligkeit eben nicht entspricht. Das bezieht sich auch auf, das möchte ich an dieser Stelle ganz auch noch kurz sagen, manche Christen haben gar kein Problem, irgendwelche SCH-Worte um sich zu werfen. Es ist tief traurig und beschämend. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Worte, die mit SCH anfangen, da gibt es so ganz spezielle Worte, die auch manche Christen in den Mund nehmen, was Gott eigentlich ins Angesicht beleidigt. Nun, wir gehen jetzt heute einen Schritt weiter. Zum Schluss dieses wertvollen und inhaltreichen Briefes wollen wir jetzt einen Blick auf die Mitarbeiter des Apostels Paulus werfen. Paulus hatte in diesem Brief, wenn wir den so durchlesen, gar nicht so arg viel von sich selber berichtet. Er hätte doch auch von sich viel schreiben können und wie es ihm doch da geht im Gefängnis und um seine Ängste und um seine Probleme, die er da so hat. Gesundheitlich wird es ihm auch nicht immer gut gegangen sein, aber er berichtet gar nicht viel von sich selbst. Sondern vielmehr ging es ihm um das geistliche Wohlergehen der Gläubigen und um die Ausbreitung des Evangeliums. Das war seine große Sorge, auch im Gefängnis. Natürlich, sagt er auch an anderer Stelle, mitzuteilen, vergesset nicht. Einander mitzuteilen. Und so kann man hier auch sagen, hier in Kapitel 4, Vers 7, was mich betrifft. Was mich betrifft, da werdet ihr auch etwas erfahren. Und zwar sagt ihr, was mich betrifft, so wird euch alles Tychikus kundtun. Tychikus wird euch mitteilen, wie es mir geht. Weil der war jetzt eine ganze Zeit bei mir. Und Tychikus ist der erste, den er hier erwähnt. Und wir werden uns heute mit einigen Namen beschäftigen. Ich hoffe, dass euch das nicht zu viel wird. Aber ich denke, es ist einfach kostbar und wertvoll, wenn wir uns mal so ein paar Namen vor Augen halten. Tychikus, der wird auch in fünf anderen Stellen im Neuen Testament erwähnt. Tychikus war ein Mann, der dem Apostel Paulus sehr nahe stand und viel für das Evangelium unterwegs war. Wir kennen vielleicht Timotheus besser, wir kennen Titus besser, weil Paulus an Timotheus zwei Briefe geschrieben hat, an Titus einen. Wir kennen keinen Brief an Tychikus, und doch war Tychikus auch ein Mitarbeiter des Apostels Paulus. In Vers 16 lesen wir dann, dass dieser Brief an die Gemeinde zu Laodicea weitergereicht werden sollte. Und selbst wir dürfen heute dank Paulus und Tychikus diesen Brief lesen, weil Tychikus eben ein Überbringer dieses Briefes war an die Kolosseer. Natürlich danken wir nicht zuerst Paulus und Tychikus, sondern wir danken zuerst unserem Herrn Jesus, dass es so möglich geworden ist. Und doch ist es so, dass der Herr Jesus und in diesem Fall auch Paulus Mitarbeiter dazu gebraucht hat. Und deswegen steht auch hier Tychikus. Und gerade bei Tychikus, da sehen wir, dass es nicht nur irgendein Bruder war, sondern Paulus schreibt hier von einem geliebten Bruder. In Vers 7b, der geliebte Bruder. Er war nicht beliebt, sondern er war geliebt. Das ist ein Unterschied. Tychikus wollte nicht bei allen der Liebling sein, aber er wurde von den Geschwistern geliebt. Wahrscheinlich um seines treuen Dienstes willen. Beliebt sein und geliebt sein, das ist ein Unterschied. Tychikus wollte nicht der Liebling aller sein, doch er wurde geliebt, weil er ein treuer Diener Christi war. Und so spricht Paulus hier nicht nur von einem Diener, sondern von einem treuen Diener und Mitknecht im Herrn. Das ist auch sehr schön. Paulus zeigt also den Kolossern, dass er nicht irgendeinen Mitarbeiter sendet, sondern er sendet Tychikus. Der ist geliebt und der ist treu, der ist ein Diener, auf den könnt ihr euch verlassen, den sende ich zu euch. Und wie sehr sollten auch wir heute auf solche Eigenschaften einen Wert legen? Geliebt, treu, Diener, Mitknecht, das ist toll. Geliebt und treu kann letztendlich jeder, auch von uns hier sein. Und wenn man es noch nicht ist, kann man es werden. Mögen wir uns nach solchen wunderbaren Begriffen ausstrecken, geliebte und treue Diener bzw. Mitarbeiter im Herrn zu sein. Gerade solch einen Mitarbeiter hatte Paulus zu den Kolossen gesendet. Und er sagt, damit ihr erfahret, wie es bei uns stehe. In Vers 8b, und dass er eure Herzen tröste. Der Brief sollte ja in der Gemeinde den Irrlehren, die dort Einzug gehalten haben, entgegenwirken. Also Paulus wusste einiges, da kommen wir nachher auch drauf, von Epaphras, dass da manches im Gange war, was eben nicht mehr gut war für die Gemeinde. Und dieser Brief sollte in gewisser Weise auch etwas Salz sein für die Gemeinde, dass da wieder Ordnung hineinkommt, dass die Dinge wieder geregelt werden. Andererseits sollten die Kolosser durch Tychikus auch getröstet werden. Wenn Paulus jetzt nicht selber kommen kann, so sendet er den Tychikus, und die Kolosser sollen durch Tychikus getröstet werden, durch diesen geliebten und treuen Diener Christi. Man könnte auch sagen, sie sollten ermutigt werden. Ermutigung ist auch Trost. Sie sollten ermutigt werden, dass Paulus noch lebt und dass er klar weitergibt, auf was alles zu achten ist. Und hier sehen wir, wie einerseits Informationen fließen sollen, andererseits aber auch Seelsorge. Es geht nicht nur darum, dass der Bruder XY kommt und einen Brief vermittelt und habt ihr den Brief und fertig. Nein, es geht da auch um Herzenswirken. Es geht darum, auch dass da jemand kommt, der in der Lage ist, auch die Herzen zu trösten, die Herzen zusammenzuschließen, die beunruhigten Herzen zu beruhigen, dass sie wieder zur Ruhe kommen. Doch dieser Tychikus, der war nicht allein. Paulus handelt nach dem Prinzip des Wortes Gottes. Es ist immer gut, wenn man zwei oder drei raussendet. In diesem Fall hat Paulus zwei gesendet. Paulus sendet noch jemanden mit Tychikus, nämlich den Onesimus. Onesimus. Und auch den Onesimus, den wir hier in Vers 9 finden, bezeichnet Paulus als einen treuen und geliebten Bruder, der einer der eurigen ist. Also Onesimus, der ist ursprünglich aus Kolossä ausgegangen. Und die kannten den schon. Aber mit dem Onesimus hat sich noch einiges getan. Denn diesen jungen Bruder, den finden wir vor allem in dem Brief des Apostels Paulus an Philemon. Wenn ihr mal den Philemon-Brief lest, da findet ihr vor allem auch viel über den Onesimus. Onesimus, wer war er? Er war ursprünglich ein Sklave. Auch jetzt war er noch ein Sklave. Und es war ein ungehorsamer Sklave. Er ist seinem Herrn davongelaufen. Er ist dem Philemon weggelaufen. Philemon war ein Christ. Das letzte Mal, da haben wir es von den Herren auch gehabt. Ihr Herren, behandelt eure Knechte gerecht und gleich, beziehungsweise eure Sklaven. Damals war es möglich, dass Christen auch Sklaven gehalten haben. Als sie zum Glauben gekommen sind, haben sie die Sklaven noch gehabt oder als Arbeitnehmer, je nachdem. Jedenfalls, Onesimus war ein Sklave von Philemon und Philemon war gläubig. Und Onesimus war diesem Philemon weggelaufen. Und das Interessante dieser Geschichte ist, dass Onesimus dann irgendwie Kontakt zu dem Apostel Paulus bekommen hatte. Und Onesimus über den Apostel Paulus zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. Ganz gewaltig. Und bei Onesimus muss sich durch seine Bekehrung eine gewaltige Wende vollzogen haben. So dass Paulus zu Philemon geschrieben hatte: Ich sende ihn dir zurück, Philemon. Du kriegst den Onesimus wieder. Doch nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Könnt ihr euch vorstellen, was der Paulus zu dem Onesimus für eine Beziehung hatte? Philemon, ich sende dir den Onesimus wie mein eigenes Herz. Schlagen wir ganz kurz den Brief an Philemon auf, wenn wir mal ein bisschen zurückblättern. Nach Titus kommt Philemon. Philemon hat keine Kapitel, ist nur ein Kapitel der Brief. Und da schreibt der Apostel Paulus auch an diesen Philemon einen Brief. Und er sagt hier in Vers 10: Ich ermahne dich, also den Philemon, betreffs meines Sohnes, den ich in meinen Banden gezeugt habe, Onesimus, der dir ehemals unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn dir hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigen Herz. Paulus sagt hier, dass er den Onesimus in seinen Banden gezeugt hat. Ich ermahne dich betreffs meines Sohnes, den ich in meinen Banden gezeugt habe. Was meint Paulus damit? Das heißt, Paulus hat dem Onesimus im Gefängnis das Evangelium erklären können. Wie das zustande gekommen ist, das wissen wir nicht. So dass sich Onesimus durch Paulus zum Herrn Jesus bekehrt hatte. Und auch dieser Onesimus, dieser Sklave, der seinem Herrn weggelaufen war und viel Schuld auf sich geladen hatte, der hatte damals erkannt, Jesus, der Sohn Gottes, der hat ja auch sein Leben für Sklaven gelassen. Für solche untreuen Sklaven sogar, wie für mich, die davongelaufen sind, die in die Flucht ergriffen haben. Auch für solche Leute hat Jesus Christus sein Leben am Kreuz gelassen. Onesimus konnte sagen, auch für mich niedrigen Menschen hat Christus sein Blut im Kreuz vergossen. Jawohl. Das ist das Schöne. Der Herr Jesus ging auch für Sklaven ans Kreuz. Der Jesus geht auch für Bettler ans Kreuz. Der Jesus geht auch für Asylanten ans Kreuz. Er geht auch für Leute ans Kreuz, die unter der Brücke übernachten. Und er geht für die gemeinsten Verbrecher ans Kreuz. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Geht nicht mehr, er ist gegangen. Wie gewaltig, eine Frohbotschaft für jeden Menschen. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der hat gesagt, ja, früher hätte ich gemeint, für mich gibt es keine Rettung mehr. Ich habe so viel gesündigt. Für mich gibt es keine Gnade mehr. Gott kann solche Leute nicht in den Himmel bringen, wie ich einer bin. Und später hat er das Evangelium gehört und hat gesagt, das ist so gewaltig. Allein seine Gnade. Auch für mich ist Christus am Kreuz gestorben und er hat allen Schaden gut gemacht. Und da sehen wir auch in Onesimus ein ganzes Stück weit, was geschehen kann, wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Selbst wenn er sein Sklave ist, welch eine Wende vollzieht sich da im Herzen. Vorher nützlich und vorher unnützlich und geflohen, jetzt aber sehr nützlich für Paulus und für den Philemon. Sogar ein treuer und geliebter Bruder, sagt Paulus. Paulus sagt nur nicht, dass er unbedingt ein Mitarbeiter ist, aber zunächst ein treuer und geliebter Bruder. Und wir wissen es, dass nicht jede Veränderung nach einer Bekehrung sofort und plötzlich über Nacht eintritt. Es ist nicht so, wir bekehren uns heute Morgen, sind wir ganz andere Leute, so nicht. Wenn aber der Heilige Geist in ein Herz eingezogen ist, so wird man bald vieles mit einem anderen Blick sehen als vorher. Und man wird sehr schnell erkennen, was Sünde ist und was nicht. Der Herr öffnet einem die Augen. Und der Herr schärft unser Gewissen. Und werden auf einmal Dinge für Sünde erkennen, wo wir uns vorher nichts dabei gedacht haben. Oder nicht viel. Und natürlich geschieht auch Veränderung nach einer Bekehrung, wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Wenn man begierig ist nach der lauteren und vernünftigen Milch, wie es Petrus sagt. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und wenn man auch dann dem Wort gehorsam ist. Und man kann es an dieser Stelle nicht genug betonen. Man sieht es auch in Paulus und seinen Mitarbeitern. Wie gut es ist, wenn reifere Geschwister, jüngere Geschwister anleiten können. Also es geht hier nicht nach natürlichem Alter, sondern nach Glaubensalter. Da können jüngere Menschen schon viel weiter sein wie ältere, je nachdem, wenn sie schon im Glauben weit vorangekommen sind. Aber wenn reifere Geschwister Junggläubige anleiten können, das ist echt ein Segen. Und das wird oft sehr unterschätzt. Doch was ist das für eine Hilfe für Junggläubige, wenn sie von reiferen Geschwistern entsprechende Anleitung und, Begleitung und Anleitung bekommen? Oder auch, wenn man sich nur mal gelegentlich zum gemeinsamen Gebet trifft. Junggläubige und reifere Gläubige, wir beten zusammen. Du darfst nur sagen, was dich bewegt. Man hat einen Austausch und jetzt beten wir für die Sache. Und Gott wird sein Werk tun. Er wird Wachstum schenken. Und die Bibel nennt solch eine Begleitung ganz einfach Jüngerschaft. Das hat der Herr Jesus gemacht mit 12 Leuten. Jüngerschaft. Er hat Jünger gehabt. Und wenn du im Glauben schon ein Stück vorwärts gekommen bist, wäre es schön. Du hast mal einen Jüngeren, einen Junggläubigen und kannst den wieder ein Stück weiterbringen. Nimm dich der Geschwister an. Welch eine schöne Sache, wenn dies in gesunder geistlichen Weise geschieht. Natürlich braucht es auch Vertrauen zu dem Reiferen. Wenn der Reifere zu dem Junggläubigen kommt und sagt, hey, wir wollen was miteinander machen und du musst jetzt mit mir kommen, so geht es natürlich auch nicht. Es muss schon auch ein Vertrauen hergestellt werden. Man muss dem auch vertrauen können, dass der eine gesunde geistliche Ausrichtung hat. Aber was für eine schöne Sache, wenn ältere Geschwister Jüngere an die Hand nehmen. Oder wenn es im Laufe der Zeit geistliche Väter gibt, auch in einer Gemeinde. Geistliche Väter. Oder auch geistliche Mütter. Frauen, die für jüngere Frauen wieder ein Segen sein können. Oder sagt man für Junggläubige. Oder wenn ältere Frauen für jüngere Frauen Lehrerinnen des Guten sein können. Das ist genau das, was der Herr will. Oder eben auch junggläubige Frauen wieder entsprechend geistlich anleiten können. Wenn man schon weiter ist im Glauben. Und ganz ähnlich versteht Gottes Wort Jüngerschaft. In Jüngerschaft kann man natürlich auch Leute noch mit in Dienste mit hineinnehmen. Oder in Aufgaben. Und so wächst man und es schafft Gemeinschaft und Junggläubige kommen voran. In Begleitung und Jüngerschaft, in Beziehungen, da kann sehr, sehr viel Wachstum entstehen. Das darf man niemals verachten. Weiter schreibt der Apostel Paulus hier in Vers 19 von einem weiteren Mann. Er schreibt hier von Aristarchus. Aristarchus. Zunächst in Vers 10 finden wir den Aristarchus, nicht 19, Vers 10. Und von Aristarchus wissen wir, dass ein Mitgefangener des Apostel Paulus im Gefängnis war. Aus Apostelgeschichte 27 wissen wir, dass Aristarchus aus Mazedonien war ursprünglich. Und an verschiedenen Stellen im Neuen Testament finden wir ihn an der Seite des Apostels Paulus, als ein Mitarbeiter und Begleiter des Apostels Paulus, so dass er jetzt auch um des Evangeliums willen mit Paulus im Gefängnis saß. Und weiter lässt Paulus hier auch von Markus grüßen. Markus, dem Vetter des Barnabas. Barnabas war ein enger Mitarbeiter des Apostels Paulus die ganze Zeit lang. Und Markus war auch mit dabei. Und von dem Markus lässt er jetzt Grüße ausrichten. Das ist hochinteressant. Denn Markus war ein junger Mann, der mit Paulus und Barnabas in den ersten Missionsreisen mit dabei war. Und weil Markus aber versagt hatte, beschloss Paulus, ihn bei der nächsten Reise nicht mehr mitzunehmen. Er wollte, dass Markus eben nicht mehr mitgeht. Und da war Barnabas anderer Meinung. Und so kam es zu einer Trennung. Das war eine zähe Sache damals, keine schöne Sache. Es kam zu einer Trennung zwischen diesen Mitarbeitern. In Apostelgeschichte 15, Vers 39 wird uns das ein Stück davon mitgeteilt. Da heißt es, da ob entstand eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas den Markus zu sich nahm und zu Schiff nach Zypern fuhr. Und Paulus ging in die andere Richtung. Fragt man sich, war das Gott gewollt? Solch eine Trennung von solchen Mitarbeitern, von solch einem Missionsteam? Das war nicht schön. Vielleicht ein Trost für uns heute, dass bei Paulus auch nicht alles glatt gelaufen ist. Und dass sich seine Mitarbeiter auch nicht immer, ihm untergeordnet haben. Einmal den eigenen Kopf hatten und Paulus eben anderer Meinung war. Ne? Wenn der ungehorsam war, nehmen wir den nicht mit. Barnabas hat gesagt, so eng kannst du das nicht sehen. Dann geht er mit mir, gehen wir in eine andere Richtung. Verlassen wir dich, Paulus. Schau du, wie du zurechtkommst. Schwierige Sache. Wobei wir davon ausgehen, dass Paulus und sein Team und auch Barnabas mit seinem Team in beiden Bereichen ein Segen sein konnte. Doch ein wirklicher Trost ist es nicht für uns. Denn solchen Beispielen sollten wir nicht folgen. Vielmehr kann man sich jetzt darüber freuen, dass hier jetzt der Markus wieder bei Paulus auftaucht. Das ist das Schöne, was wir hier sehen. Auf einmal ist Markus wieder bei Paulus. Das heißt also, sie haben sich wieder versöhnt. Markus hat wahrscheinlich den Paulus um Vergebung gebeten, was damals war, wo er ungehorsam war. Und Paulus hat ihn wieder angenommen als Mitarbeiter. Es muss eine Aussöhnung stattgefunden haben. Und das ist das Schöne, auch wenn Mitarbeiter versagen im Werke des Herrn, das ist auch unser wahrhaftiger Trost, auch wenn Mitarbeiter versagen im Werke des Herrn, so kann man jederzeit wieder zusammenfinden. Man kann sich einander vergeben, man kann Sünden bekennen und man kann sich die Hände reichen. Komm, wir sind wieder gut, wir vergeben uns und wir machen weiter. Wir wollen ein starkes Team sein zur Ehre des Herrn. Und leid ist es natürlich auch heute gelegentlich in Gemeinden oder in Missionsgesellschaften so, dass Mitarbeiterschaften auseinanderdriften, dass menschliches Versagen oft da ist. Wie schön ist es aber dann, wenn man es auch erleben darf? Das habe ich erst von zwei Brüdern im Herrn gehört oder auch als Zeugnis erfahren. Sie waren beide zusammen in der Gemeindegründungsarbeit. Die Gemeinde ist sehr schnell gewachsen. Da haben sich halt so von der Gegend, so die ganzen Gläubigen haben die zunächst eingesammelt, da waren ruckzuck 30 Leute beieinander. Und auf einmal haben die Streit miteinander bekommen. Wie gehen wir jetzt weiter mit Evangelisation vor? Der eine wollte mehr persönlich evangelisieren und der andere hat gesagt, wir müssen große Dinge machen, wie Zeltevangelisation, evangelistische Abende und so weiter. Und irgendwie haben sie das nicht auf die Reihe gebracht, dass eigentlich beides dran ist, sowohl als auch, nicht nur das eine oder das andere. Und sie haben sich darin regelrecht verhackelt und verstritten und es kam zur Trennung. Und die waren wahrscheinlich über 10, 12 oder womöglich 15 Jahre miteinander verstritten. Heute haben sie sich wieder versöhnt. Vor 2 Jahren oder so ist wieder alles bereinigt. Und sie sind heute in derselben Gemeinde und ziehen an einem Strang. Das ist wunderbar. Aber es muss nicht so lange gehen. Es ist schade, wenn es so lange geht. Und da bleibt so viel auf der Strecke. Beide haben für dem Herrn gedient in der Zeit. Aber gemeinsam hätten sie wahrscheinlich ein größerer Segen sein können oder wenn sie sich viel schneller ausgesöhnt hätten. Also, gesunde Mitarbeit im Werke des Herrn ist möglich, wenn man eben auch in gesunder Weise miteinander arbeitet und auch darauf bedacht ist, im Frieden miteinander zu sein und wenn was ist, dass man sich schnell vergibt. Markus, dieser Markus, der jetzt hier wieder erwähnt wird, durfte inzwischen sogar Anweisungen an die Kolosser weitergeben. Auch er sollte noch zu den Kolossern gehen. Das war schon in Planung. Und Paulus sagt, wenn der Markus zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Wenn der Markus zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Auch wurde Markus nicht alleine weggeschickt, sondern wir sehen hier, dass der Apostel Paulus hier einen Mann namens Justus mit ihm gesendet hat. Den Justus, den sehen wir hier in Vers 11. Der durfte dann später mit Markus nach Kolossee gehen. Justus ist uns ja ein unbekannter Name. Damals gab es im Judentum öfters, dass Männer Jesus genannt worden sind. Das war keine Seltenheit. Es gab nicht nur unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, sondern es hießen damals andere Männer auch Jesus. Und so hieß auch dieser Mann Jesus. Und in Vers 11 heißt es hier, und Jesus, der Justus genannt wird. Und wir können fest davon ausgehen, dass dieser Jesus jetzt Justus genannt wurde, damit keine Verwechslung geschehen ist mit dem Herrn Jesus. Wenn er nicht sagt, ja, jetzt kommt Jesus zu euch und ja, wir glauben an den Herrn Jesus und da ist immer dieser Mann gemeint. Oder dass man diesen Jesus mit dem Herrn Jesus verwechselt. Deswegen haben sie ihn sicher jetzt Justus genannt. Er durfte mit dem Markus nach Kolossee dann später gehen. Allerdings ist auch heute keine Seltenheit, dass in Israel Männer Jesus heißen. Das erlebt man auch heute, habe ich schon öfters gehört. Das ist keine Seltenheit. Also verwundert euch nicht, wenn ihr mal sowas hört. Und jetzt Aristarchus, der Markus und der Justus. Diese drei waren aus dem Judentum. Paulus sagt, diese sind aus der Beschneidung. Und genau durch diese drei Männer bekam Paulus besonders viel Trost und Ermutigung. Weil sie vor Ort, wie er sagt, seine direkten Mitarbeiter für das Reich Gottes waren. In Vers 11 sagt Paulus, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Also das sind die Leute, die beständig bei ihm waren und das Werk vor Ort mitgetan haben. Und Paulus sagt, diese Männer sind mir zum Trost geworden. Und da sehen wir schon eine Kleinigkeit, dass auch ein Apostel, so ein starker, großer Apostel, Trost braucht, wenn er im Gefängnis sitzt. Dass er manchmal auch am Verzagen ist. Vielleicht war Paulus gelegentlich auch depressiv, das wissen wir nicht. Können wir uns schon vorstellen. Doch Paulus ging es wahrscheinlich nicht so sehr um seinen ganz persönlichen Trost, den braucht er sicher auch. Aber sein Trost war es wahrscheinlich viel mehr, wenn das Evangelium laufen kann. Wenn er im Gefängnis sitzt und draußen bewegt sich nichts, das macht einen traurig. Aber sein Trost ist es, wenn er Mitarbeiter anleiten kann und diese Mitarbeiter dann nach außen hin auch einiges bewegen können. Aus dem Grundtext kann man anstelle von Trost auch mit Erleichterung ersetzen. Es war ihm eine Erleichterung, dass diese Männer bei ihm waren. Sicherlich waren die anderen Brüder auch lobenswerte Mitarbeiter. Das erwähnt Paulus ja auch. Doch so direkt für die beständige Mitarbeit oder in seiner persönlichen Begleitung standen scheinbar nur Aristarchus, Markus und Justus ständig zur Verfügung. Das sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes. Wie gesagt, heute haben wir es mit vielen Namen zu tun. Und so kommen wir zu einem weiteren Namen. Auch ein Knecht Christi, einer der aus Kolossee stammt. Von ihm haben wir schon einiges gehört im Kolosserbrief. Und zwar in Vers 12 hier, Epaphras. Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist. Eigentlich müsste man mit Epaphras schon ein Stück weit vertraut sein. Kennt ihr noch ein bisschen was von Epaphras? Schon eine Zeit lang her, dass wir das Kapitel 1 behandelt haben. Epaphras begegnet uns bereits im Kapitel 1, Vers 7. Könnt ihr mal zurückblättern. Da taucht der Epaphras auf. Paulus schreibt hier an die Kolosser, wie ihr es ja gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, welcher ein treuer Diener Christi für euch ist. Ein geliebter Mitknecht, ein treuer Diener Christi. Und genau Epaphras war es, der in Kolossä die Gemeinde gegründet hatte, der nach Kolossä das Evangelium gebracht hatte. Und da er sich als Hauptverantwortlicher sah und so viele Verwirrungen aufgekommen waren, da hat er die Verantwortung gesehen, jetzt zu Paulus nach Rom zu reisen und ihn um Rat zu fragen, was ist zu tun. Oder schreibt doch mal einen Brief an uns, an die Gemeinde in Kolossä, damit wir wissen, wo es lang geht. Und an Epaphras wird sehr deutlich, dass er die Gemeinde schon unterrichtet hat, wie ihr ja gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht. Oder wie wir jetzt hier in Kapitel 4, Vers 12 lesen. Dieser Epaphras war kein gleichgültiger Mann. Und man sieht hier in Vers 12, wie sehr ihm die Gemeinde in Kolossä am Herzen lag. Wir lesen in Vers 12, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr vollkommen und gewiss bestehen möget in allem, was der Wille Gottes ist. Auch Epaphras war ein Kämpfer in den Gebeten. Nicht nur Paulus, wie wir es in der Einleitung gehabt haben, wo Paulus sagt, dass er den Geschwistern sagen will, wie sehr er um sie kämpft, dass die Gemeinde wissen soll, welch großen Kampf er, Paulus, um die Gemeinde in Kolossä hat. Aber jetzt sagt er hier von Epaphras, der alle Zeit in Gebeten für euch kämpft. Er hat also auch gekämpft für die Gemeinde in Kolossä. Und Epaphras wusste ganz genau, wie auch Paulus, dass Gemeindebau und Herzensveränderung immer ein geistlicher Kampf ist. Und dass es ein Ringen um jeden Einzelnen ist, dass Veränderung zu Gott hin geschieht. Manche Geschwister, die wissen gar nicht, wie sehr um sie auch gerungen wird. Auch manche, die heute gar nicht da sind, wie sehr um sie gerungen wird. Und wenn man da massiv dagegenhalten muss, wenn Gott einen zieht, will ich nicht, gehe ich nicht, mache ich nicht. Gott zwingt keinen. Aber gerungen wird manchmal viel. Vielleicht auch um dich und um mich. Ein Ringen um jeden Einzelnen, dass Veränderung zu Gott hin geschieht. Und das ist die Frage, ob es dir und mir auch täglich bewusst ist, wie sehr die Gemeinde und die Geschwister dein und mein Gebet brauchen. Wir brauchen Gebet. Dringlich. Kennst du auch etwas von der Fürbitte für deine Glaubensgeschwister? Und dass alle völlig gewiss in dem bestehen mögen, wie es hier Epaphras betet, was der Wille Gottes sei. Dass jeder Einzelne darin bestehen kann, in dem zu leben und zu glauben, was der Wille Gottes sei. Vieles haben ja noch gar nicht erkannt, was der Wille Gottes ist. Aber wenigstens das, was man erkannt hat, in dem gewiss zu sein und darin bestehen zu können. Oh, das ist in unserer heutigen Zeit wichtiger denn je. Nicht nur damals gab es Verwirrung, sondern auch bei uns heute. Verwirrungen in der ganzen geistlichen Landschaft. Mit Epaphras könnte man sich bestimmt noch länger beschäftigen. Das wäre sicher auch mal ein Thema für sich. Was wissen wir über Epaphras? Allein hier aus Vers 12 könnte man eine Predigt erstellen mit der Überschrift Epaphras der Beter. Epaphras der Beter. Epaphras ist ein Kämpfer in den Gebeten, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Oh, solche Leute lieben wir. Und Paulus gibt ihm das Zeugnis in Vers 13, dass sich Epaphras viel Mühe gibt um die Geschwister in Kolossä. Doch nicht nur um die Geschwister in Kolossä, sondern auch um die in Laodicea und in Hierapolis. Und da sehen wir, dass Epaphras nicht ein Schmalspurdenker war. Ja, nur die Gemeinde in Kolossä, nur die dürfen gesegnet werden, nur die müssen Vermehrung haben, nur die müssen sich multiplizieren und die müssen im Willen Gottes gehen oder dürfen das. Nein, er hat weitergedacht. Er hat auch das Umfeld gesehen. Er hat über den Horizont oder den Horizont geweitet, über den Tellerrand hinausgeschaut. Und er hat gesagt, die Gemeinde in Laodicea braucht auch mein Gebet. Und wenn es vielleicht da nicht so wild zugeht wie in Kolossä, aber die brauchen auch Gnade, um im Willen Gottes zu wandeln und darin zu bestehen. Und dann noch nicht nur die in Laodicea, sondern auch die in Hierapolis. Für die möchte ich auch beten. Oh, die möchte ich nicht vergessen. Vielleicht bete ich für Kolossä mehr, aber die drumherum möchte ich auch nicht vergessen. Weil die gehören auch zum Leibe Christi. Dass es da auch sauber weitergeht. Und das ist auch für uns sehr, sehr wichtig. Dass wir manchmal auch ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen. Und nicht nur uns hier sehen als kleine, exklusive Gemeinde, die mit den anderen nichts zu schaffen haben will. Es gibt viele Gläubige, auch hier in München, mit denen wir uns sofort eins machen könnten. Und dass man auch mal für alle Gläubigen in München betet. Oder für die Gemeinden, wo wir vorzüglich zusammenarbeiten. Auch ab und zu mal ein Gebet loslässt, wenn man sieht, da stimmt was nicht mehr, da entgleist irgendwas, das ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Schauen wir ein bisschen über den Tellerrand hinaus manchmal. Und Gott wird es dir belohnen, wenn du auch mal ein bisschen über den Horizont hinaus betest. Dass man sich nicht nur einkesselt und nur an sich denkt oder womöglich gar nicht einmal für die Gemeinde betet. Das ist das Allerschlimmste als Glied einer Gemeinde. Wenn man nur für sich und seine Familie betet, das ist ja noch schlimmer. Dass man sich für die eigene Gemeinde, für die eigenen Geschwister weitet. Natürlich darf es auch gerne das Umfeld und die Nachbarn mit eingeschlossen sein, aber das Umfeld sollte weitergehen, auch nach Möglichkeit, wenn auch nicht immer, aber auch die anderen Gemeinden auch mal im Gebet sehen und auch die Missionare. Der Name oder der Blick oder der Horizont für das Gebet, der kann uns nicht genug geweitet werden, bin ich fest überzeugt davon. Doch der Namen sind jetzt noch nicht genug. Es geht noch weiter. Ich hoffe, ihr könnt noch. Der Namen sind noch nicht genug. Es geht noch weiter. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt grüßen. Kennt ihr Lukas? Der geliebte Arzt. Es ist der Arzt, der das Evangelium des Lukas und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Oh, Lukas haben wir viel zu verdanken. Ein so präziser Schreiber wie Lukas, den habe ich sehr gerne. Und Lukas war ein guter Freund des Apostels Paulus. Und Lukas stand ihm nicht nur in der Gefangenschaft bei, sondern auch in seiner späteren Haft. So wie er in 2. Timotheus 4, Vers 11 sagt, Lukas ist allein bei mir. Später war das scheinbar eine Zeit lang sein alleiniger Begleiter. Lukas ist allein bei mir. Und auch hier sehen wir in Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Paulus sagt, und Demas, war ein weiterer Name. Demas taucht hier auch auf. Von Demas sagt Paulus nicht viel. Er sagt nicht, das ist der geliebte Demas, es ist der treue Demas, es ist der vorbildliche Knecht. Er sagt gar nichts über Demas. Warum ist Paulus hier so kurz angebunden dem Demas gegenüber? Vielleicht haben wir eine kleine Ahnung davon, wenn wir 2. Timotheusbrief kennen, 2. Timotheus 4, Vers 10. Dort heißt es, denn Demas hat mich verlassen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diesen Weltlauf liebgewonnen hat. Tragische Sache mit Demas. Demas war ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, aber scheinbar war es für ihn nicht lukrativ genug. Die Welt hat gezogen mit allem dem, was die Welt bietet, wo wir vielleicht auch so oft noch drinstehen, und weg war er. Kein Mitarbeiter mehr im Werk des Herrn. Wir wollen Demas gar nicht anklagen. Wir müssen froh sein, wenn wir alle gut ans Ziel kommen und uns als Mitarbeiter im Herrn bewähren. Auch die Welt zieht dich und mich so schnell können wir gar nicht schauen. Wir wissen nicht, was Demas nachher gemacht hat, als er den Apostel Paulus verlassen hat, als er die Welt liebgewonnen hat, ob er noch irgendwo ein Glied in der Gemeinde war, in der hinteren Reihe oder so, könnte man sich vorstellen. Aber er war nicht mehr der Mitarbeiter, der wird nicht mehr erwähnt, der er früher war. Natürlich. Wir müssen uns mal vor Augen halten, was das für ein Unterwegssein mit dem Apostel Paulus war. Ich wüsste ja auch nicht, ob mir das so immer schmecken würde. Ständig unter Verfolgung war der Apostel Paulus. Und dann war mal Unterhalt da und dann war er einfach nicht mehr da. Keine Festanstellung. Vielleicht da mal dort ein bisschen was arbeiten und dort und dann sich da niederlassen, dann dort. Viel auf dem Schiff unterwegs sein, in Gefahren, in Kälte, in Nacht und Frost. Es geht auch in die Knochen, geht auch in die Gesundheit. Unbequemlichkeit, keine warme Stube. Oh, Paulus, wenn ich irgendwo meinem Beruf nachgehe, wenn ich mich irgendwo niederlasse, schöne Wohnung aussuche, da werde ich alt. Auch bei dir, da halte ich es keine 5 Jahre mehr aus, dann bin ich schon gestorben. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Nicht gut. Im Himmel können wir es erfahren, warum Demas von der Missionsarbeit weggegangen ist. Aber wir wollen ihn nicht anklagen. Wir hoffen, dass wir nicht auch so werden. Und leicht ist es nicht, immer Mitarbeiter im Werk des Herrn zu sein. Ihr wisst alle, wenn es geistliche Dinge geht, da ist so schnell ein Kampf da. Aber wisst ihr, letztendlich ist die Mitarbeit im Werk des Herrn auch mit nichts anderem aufzuwiegen. Es ist einfach mit nichts anderem aufzuwiegen. Das wird immer so bleiben. Langsam haben wir alle Namen durch. Zum Abschluss gibt es jetzt noch Grüße. Kommen wir jetzt zu den Grüßen. Ab Vers 15. Paulus sagt hier, und grüße die Brüder in Laodicea. Und natürlich dann auch an andere. Paulus weiß um alle. Und es gibt Grüße an Nymphas und die Gemeinde in seinem Hause. Das heißt also, Nymphas hatte eine Gemeinde in seinem Haus. Damals kam es schon immer wieder vor, dass auch Gemeinden in Häusern untergebracht waren. Was auch heute manchmal auch auf dem Land noch zu erleben ist. Dass Gemeinden in Häusern untergebracht sind. Also der Nymphas sollte auch gegrüßt werden. Paulus hat auch den Nymphas und seine Hausgemeinde nicht vergessen. Und dieser Brief, den Paulus an die Kolosser jetzt geschrieben hatte, beinahe ist er jetzt am Ende, der sollte auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werden. Darauf besteht er. Und das lässt er hier extra niederschreiben. Vers 16, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde zu Laodicea gelesen werde. Also dieser Brief soll auch für die Geschwister dort nützlich sein. Und hier sehen wir, wie wichtig es auch ist, irgendwie mit Gemeinden auch in guter Zusammenarbeit zu stehen. Und die vielleicht mal was erkannt haben, können sie das uns mitteilen, wenn wir was erkannt haben dort. Auch der Austausch ist manchmal ganz gut. Man kann manchmal viel lernen, auch von anderen. Damals gab es natürlich auch noch nicht das ganze Wort Gottes, wie wir das heute haben. Ihr wisst gar nicht, was wir für Fürsten und Könige sind, dass wir das Buch in der Hand haben dürfen. Damals ging eins im Pergament durch sämtliche Gemeinden und dann wurde es vielleicht in der Versammlung vorgelesen, aber die Geschwister konnten es nicht mal nachlesen. Wir dürfen heute jeder eine Bibel in der Hand haben. Wir können es jederzeit nachlesen. Ihr könnt auch alle prüfen, ob das so stimmt, was ich hier sage. Wir sind so reich beschenkt von Gott. Zum Schluss finden wir hier eine Ermutigung noch für den Archippus. Auch den Archippus hat der Apostel Paulus gekannt. Vers 17. Eine Ermahnung an den Archippus, und saget dem Archippus: Siehe auf den Dienst, den du vom Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllest. Apostel Paulus wusste etwas, dass der Archippus einen besonderen Dienst hat. Und wenn es der Brief an die Kolosser war, können wir davon ausgehen, dass hier Archippus bei den Kolossern tätig war, dass er da einen besonderen Dienst hatte. Und er sagt extra, sage das dem Archippus, dass er seinen Dienst ausfüllt oder erfüllt. Wahrscheinlich war der Archippus der Sohn des Philemon, weil der taucht im Philemonbrief dann wieder auf. Und Archippus war ein Diener in Kolossä. Vielleicht war Archippus sich seiner Verantwortung nicht genug bewusst, wissen wir nicht. Vielleicht war er aber auch nicht mutig genug, seinen Dienst ganz auszufüllen. In manchen Dienstbereichen braucht es auch viel Mut, alles auszufüllen, um auch voranzugehen, auch den rechten Glauben. Vielleicht ließ Archippus sich auch leicht einschüchtern, wissen wir nicht. Oder war dann eben, wenn es um Irrlehre ging, nicht so, ja, hat er sich vielleicht dann zurückgenommen und hat nicht weitergegeben, was das Wort Gottes sagt, wissen wir nicht. Vielleicht war er aber auch ein bisschen träge, kann ja auch sein. Und Paulus sagt, sage das dem Archippus. Siehe auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllest. Wir wissen nicht genau, was er zu tun hatte. Das sieht schon nach einem Aufseheramt aus, das er inne hatte. Jedenfalls sehen wir, wie wichtig es auch dem Apostel Paulus war, dass die Dienste ausgefüllt werden. Nicht, dass nur Dienstbenennungen da sind. Ja, da müsste der eigentlich dafür zuständig sein. Ja, wird da überhaupt was gemacht in diesem Dienst? Ja, in der Liste steht er. Aber ob er was gemacht hat, wissen wir nicht. Fragen wir mal bei der nächsten Mitgliederversammlung. Also Paulus wollte nicht so eine stupide, trockene so ein Dienstverhältnis, sondern er wollte, dass die Dienste ausgefüllt, ausgelebt werden. Und es gibt nicht wenige Geschwister auch heutzutage, die denken, ja, für die Gemeinde, da brauchen wir es nicht so ernst nehmen, da brauchen wir sich nicht so bemühen. Das machen wir halt so locker, so irgendwie so, wie man gerade lustig ist. Und ob man Lust dazu hat, ist auch wichtig heute. Gehorsam ist nicht so wichtig, ob man Lust dazu hat. Aber die Bibel fragt nicht zuerst, ob du Lust dazu hast, sondern ob du dienen willst, ob du treu bist, ob du gehorsam sein möchtest. Und manche denken, ja, das merkt sowieso keiner. In meiner Firma, da merkt jeder, ob ich was tue oder nicht. Aber in der Gemeinde, das ist nicht so entscheidend. Und was der Pastor, der kann mich auch nicht zwingen dazu. Ob ich eine Aufgabe ausfülle oder nicht, ob ich es gut oder schlecht mache, soll mit mir zufrieden sein, wie ich es mache. Ja, vielleicht merken es Menschen nicht immer. Doch einer ist es, der es immer merkt und der immer alles sieht. Und das ist dein und mein Herr. Er sieht auch ins Verborgene und in unser Herz, wie unsere Motivation ist, ihm zu dienen. Natürlich, manchmal brauchen wir einen Schubs, manchmal brauchen wir Ermutigung. Oder manchmal muss man vielleicht mal fragen, hey, hast du das schon gemacht? Bin manchmal auch beschämt, dass ich nicht allem so direkt hinterherkomme. Susanne vertröst dich schon seit einem Jahr mit einer Liste. Aber heute habe ich sie dabei. Manches geht auch nicht ganz so schnell. Aber das heißt nicht, dass man es nicht machen wollte. Aber vielleicht brauchen wir ab und zu einen Schubs, ja, bei solchen Sachen, ja, der soll das jetzt doch auch mal machen, endlich. Nicht, dass man jedes Mal nachfragen muss, du hast du das jetzt schon gemacht, du solltest das eigentlich machen. Und dann sagt er, ja, ich tue es. Nächstes Mal hast du es jetzt gemacht. Ja, nee. Und dann das nächste Mal weiß man es immer noch nicht, ob er es gemacht hat. Es gibt da so viel zähes Verhalten, träges, müdes Verhalten, wo man denkt, Gemeinde ist nicht wichtig. Aber dann trägt man eben auch nicht entsprechend als Mitarbeiter bei, wie es Gott haben möchte. Und wenn es dann manche dann schon machen, jetzt kommen wir aber zum Schluss mit Negativbeispielen, dann hat man es womöglich so gemacht, dass die Aufgabe einfach nicht entsprechend erfüllt ist. Einfach so, gut, so kann man es auch machen, ja. Man kann für eine Aufgabe richtig sein Herz und sein Blut reinhängen oder man kann es einfach so machen, sollen alle die anderen damit zufrieden sein. Es wäre schön, wenn wir alle dem Herzen, dem Herrn, mit den Aufgaben, die wir wahrnehmen und die es auch gibt, ihm von Herzen dienen, mit einem Herzblut dahinter stehen. Nämlich, dass wir da an der Person hängen, die uns erlöst und erkauft hat, dass wir in unseren Diensten an unserem Herrn Jesus hängen. Und nicht auch zuerst vergleichen, was macht der und was macht die, sondern dass man sagt, ich mache es für den Herrn und da möchte ich es von ganzem Herzen tun. Und da möchten wir alle hinkommen. Und es wäre natürlich auch schön, wenn Paulus später mal den Archippus gesehen hätte. Wir wissen es nicht, ob er ihn nochmals gesehen hat. Und dann hätte ihm auf die Schulter klopfen können und sagen, hey Archippus, bei dir hat sich was getan. Jetzt machst du deinen Dienst ganz anders wie früher. Wir haben für dich gebetet und die Geschwister haben den Schubs gegeben. Wunderbar, was du jetzt für ein Diener bist. Doch wie schön wäre es auch, wenn man es von dir und von mir sagen könnte. Gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Du geliebter und treuer Diener, du erfüllst deine Aufgabe im Herrn. Und noch größer wäre es, wenn dieses Lob nicht nur von Geschwistern oder womöglich vom Pastor kommt, ist auch schön, wenn man von Geschwistern oder auch vom Pastor gelobt wird. Aber noch größer wäre es, wenn dieses Lob nicht von Menschen kommt, sondern von unserem wunderbaren Herrn Jesus selbst. So, dass der Herr Jesus eines Tages zu dir oder auch zu mir sagen kann, ja, ich getraue mir das kaum in den Mund zu nehmen. Aber was wäre das für eine Sache, wenn er zu dir und zu mir sagen könnte, du braver und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, aber ich will dich jetzt über vieles setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Matthäus 25, 21. Darauf arbeiten wir zu und wir werden dem Herrn Jesus begegnen. Und die Frage ist, was wird er zu uns sagen? Ich möchte es nicht anmaßen, dass der Herr Jesus mir irgendein Lob aussprechen wird. Ich bin schon froh, wenn er einigermaßen überhaupt sagen könnte, ja, hast was gemacht für mich. Aber wenn er sagen könnte, du guter, braver und treuer Knecht, was wäre das? Das wäre das höchste Lob, die höchste Krone, die man von ihm bekommen könnte. Wir kommen zum Schluss. Paulus sagt hier noch in Vers 18, der Gruß mit meiner des Apostels Paulus Hand, gedenket meiner Bande, die Gnade sei mit euch. Scheinbar nimmt Paulus jetzt noch selber Feder und Tinte zur Hand und schreibt noch einen eigenhändigen Gruß unter diesen Brief. Der Gruß mit meiner des Apostels Paulus Hand. Er schreibt selber noch einen Gruß hin. Um wahrscheinlich auch hier die Echtheit des Briefes zu initiieren. Dass die in Kolossee glauben, ja, das hat Paulus unterschrieben und er bürgt für diesen Brief. Der Gruß mit meiner des Apostels Paulus Hand. Und er schreibt im gleichen Zug, gedenket meiner Bande. Das heißt, vergesst mich nicht. Ich schreibe euch jetzt diesen Brief, vielleicht ist es der letzte. Bitte vergesst mich nicht. Gedenket meiner Bande. Das heißt, denkt an meine Gefangenschaft, denkt an meine Lage hier vor Ort. Gedenkt auch, dass ich unter Bewachung bin, dass ich nicht raus kann, dass ich unter Fesseln stehe. Vergesst mich bitte nicht. Ja, wir heute, wir wollen es nicht vergessen, was der Apostel Paulus durchgemacht hat. Dass wir heute das Evangelium, dass wir sein ganzes Wort, das ganze Wort Gottes in den Händen halten dürfen. Dass wir heute das Heil in Christus haben dürfen. Und wir wollen es auch jetzt nicht vergessen, wenn wir jetzt diesen Brief abschließen. Wie wichtig es ist, ein guter Mitarbeiter im Werk des Herrn zu sein. Möge uns Gottes Beistand und Gnade immer dabei helfen. An Gott liegt es nie, wenn wir uns zu ihm wenden. Und so sagt Paulus zum Schluss, die Gnade sei mit euch. Das heißt, derjenige, der euch mit seiner Gnade am Kreuz entgegengekommen ist, der euch das Heil gebracht hat, der sei mit euch. Seine Gnade sei mit euch. Und wir sagen an dieser Stelle, ja, Amen. Möge uns Gottes Gnade beständig begleiten. Wir alle haben es so sehr nötig. Und damit schließen wir den Brief an die Kolosser. Amen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir diesen Brief haben dürfen. Ein Brief, ein Buch von 66 Büchern. Und doch war es uns so kostbar und wertvoll, wir durften so viel lernen von dem Brief an die Kolosser. Du hast uns so viele Schätze darin aufgezeigt. Auch was der Apostel Paulus an die Kolosser alles geschrieben hat. Und wo wir heute auch mit vielen ähnlichen Dingen zu tun haben, nicht direkt in der Gemeinde, aber auch im ganzen evangelikalen Bereich, wo so vieles entgleist, wo so vieles abdriftet, aber auch wo wir, Herr, Treue beweisen sollen und einen würdigen Wandel haben sollen. Lass uns das nicht vergessen. Und wenn wir in Gefahr sind, Herr, so möchten wir beten, dass du durch deinen Geist in unserem Herzen anklopfst und sagst, stopp. Und uns wieder, Herr, ganz zu deinem Herzen zurückholst. Und wir möchten dafür beten, für uns hier heute, für jeden Einzelnen, auch der Gemeinde angehört, aber auch für alle Gäste, dass, Herr, wir je länger, je mehr treue Mitarbeiter in deinem Werk sein dürfen, in den Aufgaben, die du uns zeigst. Und dass wir solche Leute sind, die fruchtbar wirken können, damit andere zu dir finden, Herr Jesus, damit wir nicht anderen ein Ärgernis sind. Wir werden in gewisser Weise immer ein Ärgernis sein, aber damit wir, Herr, nicht diesbezüglich ein Ärgernis sind, damit wir uns anders verhalten, als wie es dein Wort sagt. Und so möchten wir beten, Herr. Rüste du uns mit all dem Guten aus, Herr, was wir dazu benötigen, um dir zu gefallen, um dir zu dienen, um dir treu zu sein. Und lass uns, Herr, große Freude darin finden. Wir danken dir und möchten uns dir anbefehlen, auch die Gemeinschaft jetzt anschließend und auch heute Nachmittag die Mitgliederversammlung. Danke, Herr, dass du auch da vorausgehst, uns Kraft gibst, Weisheit gibst und uns, Herr, Leitung schenkst und klare Ziele. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.